Der Heilige Krieg von John Bunyan. Vierter Teil. Letzter Kampf und Sieg. Fünftes Kapitel. Neuer Einzug Immanuels in die Stadt. Es war nun mit der so vielen Bitten und Tränen ersehnte, glückliche Augenblick gekommen, wo der siegreiche Fürst Immanuel in seine zum zweiten Mal erlöste Stadt Menschenseele einziehen sollte. Wir wollen diesen ruhmreichen Einzug der Reihe nach beschreiben. Der Fürst war bekleidet mit seiner prächtigen, aus gediegendem Gold bereiteten Waffenrüstung. Im Glanz seiner Herrlichkeit saß er auf seinem Triumphwagen, dessen Wände von Silber, dessen Boden von Gold, dessen Decke von Purpur war, und vor allem prangte an ihm das Sinnbild der barmherzigen Liebe Immanuels zu seiner Stadt Menschenseele. Nicht bloß die Tore der Stadt waren geöffnet, sondern auch die des Schlosses. Am Eingang der Stadttore standen die Ältesten der Stadt. Als der Prinz nahte, riefen sie laut: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und im Wechselgesang, eins ums andere, erscholl es: Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Und auf dem ganzen Weg durch die Stadt hörten die Jubellieder, begleitet von Trompeten und Posaunenschall, nicht auf. Sie hatten aber alle nur einen Text. Man sieht Gott, wie du ein Herz siehst, wie du, mein Gott und König, ein Herz siehst im Heiligtum. Die Sänger gehen voran, am Ende die Spielleute, in der Mitte die Jungfrauen, die da Pauken schlagen. Die Hauptleute aber begleiteten den Fürsten alle nach ihrer Ordnung, zur Rechten und zur Linken. Voran Hauptmann Glaube, neben ihm gute Hoffnung. Hinter ihnen Hauptmann Liebe mit den anderen Hauptleuten. Hinter allen kam Hauptmann Geduld. Die Fahnen flatterten und die Soldaten erhoben ein anhaltendes Freudengeschrei. Alle Straßen waren mit Lilien und Blumen bestreut. Triumphbogen errichtet aus grünen Zweigen von den Bäumen, die um die Stadt herstanden. Auch die Häuser waren mit Blumen und Inschriften geschmückt, vor denen die Familienväter mit den ihren standen. Mit den Tüchern wehend riefen sie immer wieder: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe! An den Schlosstoren erwarteten Immanuel der Herr Oberbürgermeister Verstand, Herr Wille, der Unterprediger Gewissen, Herr Erkenntnis, Herr Gemüt mit dem übrigen Adel der Stadt. Sie neigten sich ehrfurchtsvoll vor ihm zur Erde und küssten den Staub seiner Füße. Das Schloss aber ward zu seiner Aufnahme auf das Herrlichste und Würdigste geschmückt durch den Herrn Obersekretär selbst und durch die Hand des Hauptmanns Glaube. Nachdem der Fürst im Schloss seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte, strömte das Volk von Menschenseele zu ihm, um unter Tränen und Wehklagen ihren Schmerz über ihren Rückfall vor ihm auszuschütten. Sie warfen sich vor ihm in den Staub, baten ihn unter lautem Schluchzen um Vergebung und flehten, er möge doch wieder wie früher seine Gnadensonne über ihnen leuchten lassen. Der gnadenvolle Fürst aber erwiderte wohlwollend: Weinet nicht, sondern geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich bin wiedergekommen in Menschenseele mit Erbarmungen, und mein Name soll dadurch erhöht und herrlich gemacht werden. Er hob die Weinenden auch auf, küsste sie und drückte sie an sein Herz. Die Ältesten von Menschenseele und einem jeden Befehlshaber in der Stadt gab er auch eine Kette von Gold und ein Handsiegel. Ihren Frauen sandte er Ohrringe, Juwelen, Armbänder und den ebenbürtigen Kindern verlieh er ähnliche kostbare Geschenke. Einige Zeit darauf sprach er zu Menschenseele: Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupt Salbe nicht mangeln. Legt euren Schmuck an und kommt zu mir auf die Burg. So gingen sie denn hin zu dem offenen Quell für Juda und Jerusalem, um sich darin zu waschen. Dort wuschen und machten sie ihre Kleider hell und gingen dann wieder zum Fürsten in das Schloss, um so würdig vor ihm stehen zu können. Nun herrschte nichts als Freude, Jubel und Jauchzen in der ganzen Stadt Menschenseele, denn ihr Fürst gönnte ihnen wieder seine Gegenwart und ließ über ihnen das Licht seines Angesichts scheinen. Es war keine eitle Freude, sondern eine tiefe und ernste Hingebung an Immanuel, die sich darin zeigte, dass die Einwohner einen ganz neuen Eifer in der Verfolgung der in der Stadt immer noch versteckten Diabolianer an den Tag legten. Herr Wille kam mit einem wahren Schreckenssystem zu ihrer Ausrottung über sie. Er ängstigte und peinigte sie, und wo er sie fand, mussten sie es büßen. Auf dem Schlachtfeld lagen noch die Toten unbegraben, die durch das Schwert Immanuels und die Hand des Hauptmanns Glaube gefallen waren. Immanuel selbst gab Befehl, dass sie eingescharrt würden, teils, damit ihre faulenden Leichname die Luft nicht verpesten und so der Stadt noch einen neuen Schaden bringen, teils aber auch, um selbst die Spur von diesen gefährlichen Zweiflern vor den Augen der Stadt zu vertilgen. Über die Arbeiter, die man zu diesem Werk bestimmte, erhielten Herr Gottes Furcht und ein Herr aufrichtig die Aufsicht. Man begnügte sich aber nicht, die offen auf dem Feld liegenden Toten in tiefe Gräben zu versenken, sondern um die ganze Stadt her, in Wald und Gebüsch, auf Bergen und Tälern, forschte man auch noch, ob sich nicht irgendwo sonst noch ein Schädel oder ein Knochen von einem gefallenen Zweifler finden möchte. Und man machte da ein Merkzeichen, dass die Totengräber die Spur nicht verfehlten. Denn es sollte jedes Gedächtnis eines diabolistischen Zweiflers in und um Menschenseele gänzlich vertilgt werden, sodass auch die Kinder, die noch später in Menschenseele geboren würden, nicht einmal wüssten, was ein Schädel, ein Schenkel oder ein anderer Knochen von einem Zweifler für ein Ding wäre. So säuberten die Totengräber das Land von all diesem Unrat, der Menschenseele so viel Unglück gebracht hatte. Sie warfen auch die mörderischen Waffen der bösen Gesellen in die Gräber. Pfeile, Wurfspieße, Dolche, Streithämmer, ebenso ihre Waffenrüstungen, Fahnen und Banner, samt der Standarte des Diabolus und was sie nur finden konnten, das nach einem diabolistischen Zweifler roch. Die Fürsten des Abgrunds und ihre Hauptleute, samt dem alten Unglauben, ihrem General, waren freilich entkommen. Aber Herr Gottesfurcht trat wieder in seine volle Amtsgewalt. Wie gut ging es der Stadt Menschenseele unter seiner ernsten Leitung.